Ja, wir haben ja ein neues Jahr, auch bloß wir. Wir sind Heide. Biblisch kein neues Jahr. Das Jahr des Volkes Israel fängt woanders schon, aber ist auch egal. Irgendwann muss man es beginnen und ich denke, es ist einfach auch wichtig, wenn man so ein Jahr hinter sich hat, dass man sich bewusst ist, ist doch von mir als Gemeinde, dass der Herr uns durchgebracht hat und das ist wunderbar. Und dass man die Hoffnung hat, so wie der Paulus sagt, 2. Korinther 1, Zähler hat uns gerettet, er rettet uns zur Zeit und er wird uns wieder retten, dass er uns durchbringt. Und ich wünsche das euch und auch für die Gemeinde, aber auch mir selber, dass der Herr uns viel Gnade gibt und dass wir durchkommen. Das ist eigentlich das Einzige, was wir brauchen, der Rest. Schon eher zweitrangig. In dem Sinn möchte man auch übergangslos wieder in Matthäus weitermachen. Kapitel 8, Vers 18 bis 22. Es kommen jetzt lauter Blöcke. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach, und lass die Toten ihre Toten begraben. Es ist so, wenn man das sich jetzt anguckt, dann beginnt der Herr Jesus nach dieser Heilungstätigkeit, wir haben ja gesehen, dass die Wunder teilweise des Messias waren, nachdem er seine Vollmacht beweist, nach diesen gewaltigen Dingen, auch was es mit der Finsternismacht aufhat, wie er die Vollmacht drüber hat, wie das alles geregelt ist, beginnt er jetzt Grundprinzipien anhand von Beispielen zu zeigen. Das ist hervorragend. Es gibt kaum etwas, das man sich leichter merken kann als eine Begebenheit oder etwas, was passiert. Das ist keine Theorie, das ist Praxis. Und ich möchte ein paar Dinge vorausschicken, oder vor allem ein zentraler Punkt. Da kommt ein Schriftgelehrter. Und das ist schon mal höchst erstaunlich, dass ein Schriftgelehrter ein Nachfolger Jesu war. Das ist eigentlich nicht normal. Die Pharisäer und die Schriftgelehrter waren seine Todfeinde. Aber hier sogar ein Schriftgelehrter ist von der Gewalt der Vollmacht Jesu und von dieser wunderbaren Person so angezogen worden, dass er nicht nur sein, ich sag mal so, Nachfolger wird oder Nachfolger werden will. Er will ihm von ganzem Herzen nachfolgen. Wissen Sie, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ich weiß nicht, ob ihr den Text gelesen habt. Er sagt praktisch, es war eine Volksmenge, eine große Volksmenge. Und das ist so, das Wort, das hier genutzt wird, das heißt Ochlos, da steht sogar in der Mehrzahl, also große Volksmengen, aber das ist nicht deutsch, darum übersetzen wir es mit Volksmenge. Und Volksmenge ist im Griechischen auch der Pöbel. Also da war jetzt das Volk und das Volk war so, das musst du dir vorstellen, da waren ganz viele Leute, die wollten dem Herrn Jesus nachgehen. Die wollten ihm wirklich nachfolgen. Die haben Sehnsucht nach einem Heil im Herzen gehabt. Es haben auch Leute gehabt, die sind zusammengelaufen, wie bei uns, wenn eine Demonstration ist oder ein Auflauf ist oder ein Radrennen, so sind die genauso gewesen. Also du hast einfach, die Bibel sagt Ochlos, Pöbel, Volksmenge, Auflauf. Ja, und jetzt, er sagt sogar Volksmengen und damit zeigt sie an, dass es Gruppen sind. Es sind verschiedene Gruppen, die hier zusammenkommen. Und es muss man einfach mal sehen, der Mann, der war nicht ohne. Mir ist das vollkommen klar, wo der Herr bei der Inspiration der Schrift hier betont, er war ein wirklicher Schriftgelehrter. Was glaubt ihr, was dessen Jude und ein Schriftgelehrter, ein Gesetzestreuer, der zum Establishment gehört hat, als er der Elite gehört hat, die ja Todfeinde Jesu waren, die ja nur einen Wunsch hatten, ihn zu töten, was es heißt, wenn so ein Mann inmitten des Pöbels hingeht und sich zum Herrn Jesus bekennt. Also ich sag's einmal, das war kein Mitläufer, das war ein Mann, der wollte wirklich einmal Jesus dienen. Er wollte wirklich dieses Heil, das er gebracht hat. Er hat wohl den Unterschied gesehen zwischen dem Strohgedresche der Pharisäer und ihrem sinnlosen, ich sag's einmal so, Zeugs, das sie mit der Mischnah, mit diesen Dingen, die ja später so benannt wurde, die gab es aber zur Zeit Jesu schon, die Überlieferung der Alten, der, zum Beispiel, dass du den Sabbatweg abmischst, wie weit darfst du laufen, darfst du ein Feuer anbrennen, darfst du kein Feuer anbrennen, wie so das ja, also einfach dieses ganze Zeugs, er hat die immer wieder den Spiegel vorgehalten, der hat es wohl gesehen, hat gesehen, bei mir hieß es, ist das Echte. Und jetzt kam ein tiefer Wunsch in seinem Herzen, ich will dir nachfolgen. Und jetzt sagt er etwas, man muss den Bibeltext manchmal lesen wie ein kleines Kind. Er sagt jetzt ganz einfach, wohin du gehst. Das soll ich mir vorstellen. Er hatte seine Existenz in Jerusalem. Er hatte, war hier die Elite und war natürlich so, die ganze Begebenheit, das spielt ja in Kapernaum, das war der Ort Jesu, aber ein Schriftgelehrter war wohl eher in Jerusalem zu Hause, kann man davon ausgehen. Aber es gab auch örtliche Zentren, gerade am See Genezareth, wo auch wieder Schriftgelehrte, Pharisäer und das alles war. Also das heißt, man kann schon davon ausgehen, er war ein Mann, der zwar von der Elite von Jerusalem war, aber sein Wirkungskreis hat er am See Genezareth. Übrigens, Tiberias ist eine der vier heiligen Städte von Israel und dort war ein riesiges Zentrum auch später für die Orthodoxen. Er hatte jetzt einen Vorteil. Die bösartige Elite von Jerusalem war nicht da. Einen gewissen Vorteil hat er schon. Aber als Pharisäer, die haben ja alle gewusst, der gehört zu denen dort. Zu diesen Hardliner, die Jesus nicht wollen, vor denen sich voll zum Herrn Jesus zu bekennen. Gigantisch. Aber wie ist das passiert? Der Herr Jesus lehnt es ab. Das ist ja brutal. Gigantisch. Wisst ihr, mit was das zu tun hat? Das hat mit dem zu tun, zwei Dinge haben mit dem zu tun. Das erste ist, dass er sich anreden lässt, Meister. Das ist natürlich so, das ist eine Kombination, ein Konstrukt, das für uns Deutsche schwierig ist. Es war so, im Judentum in Israel, der Meister war praktisch, das ist nicht wie bei uns eine Schule, die vom Staat getragen wird, sondern der Meister war, Erführungszeichen, charismatische Persönlichkeit, also Idiocharisma, strahlende Persönlichkeit, und der hat einen Kreis von Jüngern um sich geschart. Das Wort, und das ist biblisch so benutzt, dass man sieht, der Meister und seine Jünger. Aber das Wort selber hat eigentlich vom Wortsinn her die Bedeutung Lehrer, Didaskalos. Also der Meister war der Lehrer seiner Jünger. Wisst ihr, das ist ganz wichtig. Die waren nicht wie wir. Die waren nicht der 68er-Generation, rebellische Leute, die rumdiskutiert haben. Das gab's da nicht. Da gab's Autorität. Wenn der Lehrer, der Meister, Hebräisch, der Rabbi, gesprochen hat, da war's amtlich. Natürlich haben dann nachher später im Judentum, wo der Talmud entstanden ist, haben sie etwas begonnen. Von dem ist etwas weggegangen. Und dann haben sie angefangen, das, was der Talmud macht. Dann haben sie Rede, Gegenrede, Dialektik. Dann haben sie das verrückteste Zeugs entwickelt. Und sie sind ins völlig andere Extrem gefallen und haben sich tot diskutiert. Wenn du mal einen Talmud liest, also ich behaupte, ein normaler Mensch hört nach 10 Minuten auf, weil er einen Wirbel im Hirn kriegt. Aber hier, zur Zeit Jesu, da war es einfach so. Der Lehrer hatte seine Jünger. Und es war freiwillig. Die sind ja nur bei ihm geblieben, solange sie ihn als Autorität akzeptiert haben und solange sie letztendlich überzeugt waren, er hat die Wahrheit. Und so sagt die Bibel, und der Jesus widerspricht ihm nicht, als er ihn als Meister anredet. Jetzt haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe euch die Stelle einmal aufgelistet, da könnt ihr gucken, wo das Wort immer gebraucht wird. Der Lehrer, der Meister, der Didaskalos, er gibt die Bedingungen vor. Das heißt, wer gibt die Bedingung für Nachfolge vor? Der Herr Jesus. Wisst ihr, und der Hochgezüchtete, das Gleiche, wenn du heute sagen würdest, wer sagt, wie die Bibel erklärt wird? Der Herr Jesus durch den Heiligen Geist. Und wird sagen, Schriftgelehrter, du bist nur zweite Ebene. Theologieprofessor, du bist nur zweiter Ebene. Versteht ihr? So ist es. Er sagt praktisch dem Schriftgelehrten, ich sag dir, was sage ich. Jetzt könnte man ja denken, ein normaler Mensch würde sagen, ah, Ich bin zwar der Sohn Gottes, aber von der sozialen Stellung her ein Zimmermann, obwohl er eher ein Baumeister wie ein Zimmermann war. Also gell, da ist auch, haben wir auch dieses europäische. Also ein Zimmermann war gleichzeitig ähnlich, ist eine Mischung aus Architekt und Zimmermann gewesen. Er könnte doch jetzt froh sein, dass einer der theologischen Elite ihm zu Füßen sitzt und sagt, ich will dir dienen, ich will dir nachfolgen. Wird man empfinden als normaler Mensch. Aber da ist was anderes. Und zwar, der Herr Jesus gibt die Bedingungen vor. Er erklärt sie. Er ist der wahre Lehrer. Da gilt jetzt der Schriftgelehrte nichts mehr. Er ist jetzt wie jeder normale, er ist wie jeder in dem Pöbel drin. Und jetzt kommt was Interessantes. Er macht es wunderbar seelsorgerlich fein. Wie soll ich jetzt sagen können, du Schriftgelehrter, ich weiß, dass du es gar nicht ehrlich meinst. Das hat gar nicht gestimmt, er hat es ehrlich gemeint. Sondern es ist was ganz anderes passiert. Wenn jetzt den Text ganz nüchtern sachlich betrachtet, dann sagt die Bibel, der Jesus hält ihm etwas vor. Er sagt, die Füchse haben Gruben. Was machen sie da? Sie schlafen. Die Vögel haben Nester. Was machen sie da? Da schlafen sie, da brütet sie. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagt ihm was ganz Einfaches. Er sagt ihm durch die Blume, wunderbar seelsorgerlich, sagt er ihm, du willst mir nachfolgen, wohin ich gehe. Du kannst mir aber gar nicht nachfolgen, weil dorthin, wo ich gehe, kannst du mir nicht folgen. Weil du, und ich kenne dich, jetzt müssen wir eine Stelle dazwischen lesen, bevor wir weitergehen, weil du, und das ist Johannes 2,25, weil du etwas hast, was du vielleicht selber nicht weißt. Und Johannes 2,25, das ist für mich im Laufe der Jahre eine der wichtigsten Bibelstellen über das seelsorgerliche Wirken Jesu geworden. Er sagt hier, und weil er es nicht nötig hatte, und jetzt wird erklärt, auf was sich das bezieht, nämlich im Vers vorher, weil er alle kannte. Also er kannte alle. Das kommt, weil er bereits den Geist ohne Maß in sich hatte. Es war nicht erklärbar. Der Jesus war ein Mensch wie wir. Da war alles gleich. Aber es war ein Unterschied. Johannes 3 sagt, er hatte den Geist nicht nach Maß. Er hatte vielleicht den Heiligen Geist. Er hat bereits durch den Heiligen Geist in sich, in seiner begrenzten Menschheit, solange er Mensch war, hat er durch den Heiligen Geist gesehen, was in jedem Herzen drin war. Und er kannte alle, und jetzt heißt, weil er nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab. Denn er wusste selbst, was im Menschen war, hat genau gewusst, was drin ist. Wieso hat er gewusst, was in dem Pharisäer seinem Herzen drin ist? Er hat es gesehen. Er sagt dem jetzt praktisch seelsorgerlich durch die Blume, du bist eine ehrliche Seele, du willst mir dienen, du willst Gott dienen. Du hast Sehnsucht, du hast diese Wahrheit erkannt, du hast die Vollmacht von mir begriffen. Du weißt, es geht jetzt um Leben und Tod, es geht um alles. Und du bist bereit sogar, dich öffentlich vor mir zu blamieren. Und also nicht vor ihm, sondern durch mich, vor dem Pöbel. Du bist bereit, dich zu blamieren. Du demütigst dich, du zeigst, dass du wirklich eine ehrliche Seele bist. Aber du hast einen Bereich in deinem Herzen und durch diesen Bereich kannst du mir nicht wirklich nachfolgen. Du bist ein Mann, der ohne Bequemlichkeit nicht leben kann. Er sagt ihm das. Du brauchst ein Sofa. Versteht ihr, was ich meine? Du brauchst ein Bett. Du brauchst eine Dusche. Soll man ehrlich sein? Ich verstehe den. Ich habe Brüder, die mir erklären, wir fliegen inzwischen kostet 4,95 Euro nach Israel und legen uns mit einem Schlafsack in den Straßengraben und besuchen Israel. Ich muss sagen, wunderbar, aber Entschuldigung, bei aller Freundschaft. Ich brauche ein Bett, ich brauche eine Dusche, ich brauche was zum Essen. Ist ja verständlich, oder? Aber jetzt geht der Jesus hin und sagt, obwohl das Bedürfnis jedes Menschen eigentlich ist, er sagt, und das ist der entscheidende Punkt, bei dir, Schriftgelehrter, ist das der Haken. Ich bin überzeugt, wenn da noch 50 andere gewesen wären, die das gleiche Bedürfnis haben, und es wäre nicht der Haken gewesen, dann kommt gleich ein anderer. Hätte er ihm was anderes gesagt. Wisst ihr, jetzt haben wir einen ganz wichtigen Punkt für uns persönlich seelsorgerlich. Der Herr Jesus ist der Einzige, der unser Herz kennt. Jetzt dürfen wir nicht so dumm sein, ich war so dumm jahrelang, dass wir glauben, wenn wir zu ihm kommen, uns ihm auf den Altar legen und sagen, Herr Jesus, ich will dir dienen, wir dürfen nicht glauben, dass das reicht. Das reicht A nicht und B ist es unter Umständen, in dem Fall eine Täuschung in unserem eigenen Herzen, sondern wir müssen praktisch das tun, was in 2. Korinther 8, Vers 5 steht. Da steht, sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn, dann uns durch den Willen Gottes. Wir müssen uns praktisch im Herrn Jesus auf den Altar legen, im Sinne von, ich will dir dienen, ich will dein Nachfolger sein, wir müssen aber gleichzeitig bereit sein, dass er unser Herz durchleuchtet und uns, ich sage mal so, die Wundepunkte zeigt. Und wenn er die uns gezeigt hat, dann können wir die Entscheidung fällen, ob wir ihm ganz nachfolgen wollen. Er sagt doch hier andere Gleichnisse. Wer ist der, wenn er einen Turm baut, der nicht hingeht und die Kosten berechnet, ob er es wirklich ausführen kann? Das ist genau das hier. Er sagt dem Schriftgelehrten, für dich sind die Kosten, das heißt, das, was du nicht lassen kannst, dass du einfach eine bestimmte wunderbare Umgebung brauchst, vielleicht nicht wunderbar im Sinne von luxuriös, aber du brauchst eine gewisse Geborgenheit. Du kannst nicht wie ein Petrus, wie ein Johannes, das war ein Fischer, den hat er nicht gesagt. Wenn ihr mir nachfolgt, dann habt ihr kein Bett. Hat er ihnen nicht gesagt, aber ihm sagt er's. Weißt du, und von da siehst du, dass er individuell den Menschen ganz genau kennt, er kennt mich und dich. Und er schreibt das im Matthäus-Evangelium, vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, in der zweiten Erscheinungsform des Reiches Gottes, weil es noch vorgeschattet ist. Er schreibt das, dass wir begreifen, unser ganzer Wille, dem Herrn Jesus nachzufolgen, ist wunderbar, ohne das geht's gar nicht. Aber er muss geläutert werden. Mein Wille muss geläutert werden. Ihm gegenüber. Und er muss mich durchleuchten. Wir haben jetzt hier auf der Freizeit etwas durchgekommen, haben wir hier auch schon, das ist nichts Neues, aber ich möchte uns aus 1. Könige 10, das ist die Begebenheit mit der Königin von Saba, die ja weit herkommt, um Salomo, der Bild für den Herr Jesus ist, ihn zu hören. Da ist jetzt etwas und ich denke, das spielt für uns alle eine ganz große Rolle. Wenn man die ersten 3 Verse einmal guckt, sie kommt wegen dem Namen des Herrn, um ihn mit Rätsel zu prüfen. Wisst ihr, ich habe den Bibeltext jahrelang gelesen im Sinne von, so wie wir jetzt sagen würden, wie groß ist das Universum? Warum gibt es DNA mit rückwärtiger Zeit, das sich auflöst? Wisst ihr, die Frage, wieso ist Krieg? Wie läuft die Jenseits ab? Wir denken da immer die allgemeinen Rätsel. Wenn man aber den Text näher liest, sieht man das, was ganz anders war. Vers 3. Und Salomo, der ihr auf alles Antwort gibt, macht nämlich das, was in Vers 2 am Schluss steht. Und als sie zu Salomo kam, sagte sie ihm alles, was sie auf dem Herzen hatte. Wisst ihr, da war vielleicht formell noch dabei, dass sie irgend so was Allgemeines gefragt hatte. In Wirklichkeit wollte sie, dass er die Rätsel ihres Herzens löst. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und jetzt sagt die Bibel, Salomo, Bild auf der Jesus, gab ihr Antwort auf alle ihre Fragen. Es war dem König nichts verborgen, das er ihr hätte nicht erklären können. Das ist gewaltig. Wisst ihr, Herr Jesus ist in der Lage, mir jedes Rätsel zu lösen. Der Jesus kennt mein Herz. Mir hat jetzt ein Bruder was erzählt. Ich war selber baff. Er hat mir erzählt, er hat gebetet. Herr, warum habe ich so viel ungelöste Rätsel? In der nächsten Verkündigung kam, dass der Jesus alle Rätsel löst. Ja, wer hat das gemacht? Wer hat das gesagt, dass der das im Herzen hat? Der Herr. Wer hat die Verkündigung so gesteuert, dass genau darauf hinging? Er. Versteht ihr? Das sind Dinge, da bleibt dir die Luft weg. Und ich glaube, dass wir einen Fehler haben. Wir denken, das ist grundsätzlich für den Alltag kein Fehler, aber geistlich ist ein Fehler, wir denken menschlich. Wir denken, dass Gott, und einmal wirft das Israel vor und sagte, du dachtest, du wärst wie ich. Wir denken, dass Gott genauso ist wie wir. Stimmt nicht. Sondern das ist ein riesen Unterschied. Er kennt die verborgenen Teile meines Herzens und die Geheimnisse und die Rätsel, die mir nicht einmal klar sind. Ist euch das bewusst? Er kennt bei mir Dinge, wo mir nicht einmal klar sind, dass das mein Problem ist. Er kennt bei mir Dinge, Hintergründe, wo ich keine Ahnung davon habe, dass das eigentlich mein Lebensproblem ist. Der Einzige, der das kennt, ist er. Ist, wenn man den Text schon mal ganz, ganz radikal ernst nimmt, dann muss ich sagen, Herr Jesus, dann kann ich dir ja nur nachfolgen, wenn ich mich nicht nur vollkommen ausliefere, dir auf den Altar lege, sondern mein Herz so öffne, nicht nur, das ist, man denkt ja immer, wenn man sagt, mach mit mir, was du willst, dann sage ich, ist wunderbar, das reicht nicht. Sondern dass man einfach hingeht und sagt, löse die Rätsel meines Lebens, zeig mir, was hier ist, zeig mir, wie du mich siehst, zeig mir, ob ich einen Fuchsbau suche. Zeig mir, ob ich so bin wie dieser wunderbare Mann, der ein Nest braucht. Es ist natürlich der Jesus wunderbar. Er überfordert uns ja nicht. Er macht es ja so, er kennt die Hake. Im Neuen Bund gibt es diese Einschränkung nicht mehr. Wisst ihr, die Einschränkung war auch Alttestament. Im Neuen Bund hat jeder, der wieder geboren ist, der Geist des Glaubens. Jeder, der wieder geboren ist, hat den Geist der Sohnschaft. Jeder, der Geist der Sohnschaft hat, kann dem Herrn Jesus folgen, wohin es geht. Der hat jetzt plötzlich eine Fähigkeit, die der nicht hatte. Aber trotzdem muss ich sagen, ich erspare mir viel Ärger, viel Frustration, viele Dinge, wenn ich mir bewusst bin, ich bin eigentlich nicht in der Lage, mich selber zu beurteilen, mich selber zu kontrollieren. Paulus sagt doch einmal, ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. 1. Korinther 4. Er sagt ja klipp und klar, er muss es tun. Wisst ihr, wenn ich jetzt anfange, im neuen Jahr die Bibel zu lesen, nicht wie bisher, dass ich einfach lese und auch versuche, Wissen aufzusammeln, wenn ich was sehe, wo man gehorsam sein muss, dann bin ich gehorsam, das ist alles wunderbar. Sondern dass ich anfange zu sagen, du hast diesen Mann, diesen Schriftgelehrten, der, und sagen wir uns mal ehrlich, menschlich, Schriftgelehrter, inmitten des Pöbels, sagt öffentlich, ich folge dir, wohin du gehst. Und er hätte es getan. Aber er war irgendwann, hätte es nicht vollendet, weil er gescheitert wäre. Es ist ja wunderbar, dass man sagt, Herr, zeig mir, wo das Nest ist, das dich hindert. Zeig mir, wo der Fuchsbau ist, der mich hindert. Vielleicht habe ich kleine Füchse, die haben einen Fuchsbau in meinem Herzen gegraben. Was weiß ich. Wisst ihr einfach, dass er mich so, ich sage mal, offenbar macht und es mir in mein Bewusstsein bringt, dass ich keine Illusion habe. Ist wunderbar. Ich habe keine Illusion über mich. Ich weiß ganz genau, Herr. Und dann, wenn man das hat, dann kann man ehrlich sagen, ja, jetzt habe ich begriffen, wer ich bin, wie ich bin. Und auf der Basis, das ist nicht der erste Schritt der Hingabe. Der erste Schritt der Hingabe ist der Wille. Das ist oft, ich sage mal so, das i-Tüpfchen, wo man dann am Schluss nur sagt, so Herr, und jetzt machen wir es im vollsten Verständnis und nach deiner Bedingung. Also nochmal, er ist der Lehrer, er erklärt es, hier erklärt es, wie im Gleichnis. Er sagt zu dem nicht, du bist zu bequem. Er sagt nicht, du hältst ja nicht aus mit mir in der Wüste. Du hältst nicht aus, wenn die Steine fliegen. Du hältst es nicht aus, wenn die Pharisäer kommen. Du hältst nicht aus, wenn du Angst haben musst, die Römer schlagen dich ins Kreuz. Hat er ihm nicht gesagt. Er sagt es ihm wunderbar seelsorgerlich. Wisst ihr, ich bin überzeugt, der Herr wird mir genauso schonend beibringen, wo der Haken ist. Und dann erwartet er ganz einfach, dass ich an dem Punkt das vollkommene Opfer in Anspruch nehme, der Glaube wirken lasse und mich ihm hier auf den Altar lege. Und dann wird es wunderbar funktionieren. Dann kommt der Nächste. Ich sag's mal so, der war eigentlich ein Schwabe. Du musst zuerst schon mal deine Sache regeln. Wo meine Frau ein Kind gekriegt hat, das erste, da war ich auf der Beerdigung. Also menschlich gesprochen war es völlig richtig. Aber was geistlich richtig war, das musst du dich auch fragen. Ich habe fast 40 Jahre gebraucht, bis ich mir mal die Frage gestellt habe, war das richtig? Wisst ihr, wir sind geprägt von unserer Umgebung. was man tut und nicht tut, ist halt die Frage, ob der Jesus das auch so sieht. Wäre es unter Umständen besser, eine Beerdigung findet ohne dich statt? Das ist ja immer Dorf wie Albstadt, Talfinger, ein Skandal. Und du bist bei deiner Frau im Krankenhaus? Ich verstehe das Problem. Wir denken menschlich. Wir denken geprägt von unserer Vergangenheit, von unserer Vorstellung, von unserem bürgerlichen Denken. Und wir fragen gar nicht, und das ist vielleicht der Haken. Ich glaube, dass der Jesus solche Dinge wie ein Stolperstein reingesetzt hat, dass wenn er aber wirklich ganz ehrlich die Texte liest und der Heilige Geist auf sich wirken lässt mit solchen Texten, dass man dann aufschreckt und sagt, Herr, siehst du vielleicht manche Dinge anders wie das bürgerliche Lager? Hier hast du das bürgerliche jüdische Lager. Und er sagt, und jetzt kommt etwas. Jetzt müsst ihr euch etwas vorstellen. Der Schriftgelehrte war kein Jünger. Keiner. Er muss den Text immer genau lesen. Der Schriftgelehrte war kein Jünger. Er ist ihm noch nicht nachgefolgt. Er war ein Kandidat. Er sagt, ich will dir nachfolgen. Er sagt nicht, ich folge dir ja schon nach. Er sagt, ich will. Also er hat einen Antrag gestellt, dass er nachfolgen darf. Herr Jesus sagt, kannst du jetzt gerade nicht. Wisst ihr, ich sage nicht, dass der nach der Auferstehung nicht das konnte. Als der Geist der Sohnschaft kam, dass der vielleicht wieder geboren wurde, gerettet wurde und das dann konnte. Absolut möglich. Aber zu dem Zeitpunkt konnte er nicht. Aber der Zweite ist ein Jünger. Das ist keiner, bei dem der Herr Jesus einen Vorbehalt machen muss und sagt, du kannst mir nicht nachfolgen, sondern er ist ein Jünger. Und ich vermute, das kann man aus dem Text entnehmen, dass der Jünger auch das, was vorher mit dem Schriftgelehrten passiert ist, wohl verstanden hat. Jetzt kam ihm nochmal was, das ihm einfach wichtig war. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Das ihm wichtiger war als der Herr Jesus. Nein, wichtiger wie der Herr Jesus. Jetzt sagt er, Herr, erlaube mir. Wisst ihr, was der merkt? Der merkt die ganze Vorgabe, was er letztendlich ihm vorgibt oder was richtig ist, was gilt, ist das, was der Herr erlaubt. Na, das ist ein richtiger Jünger. Und jetzt geht er hin und fragt der Herr Jesus ganz artig, erlaube mir hinzugehen, meinen Vater zu begraben. Das ist völlig normal, das ist völlig Verständnis, wunderbar. Aber der Jünger, warum fragt er das? Wieso würde ich das ja gar nicht fragen? Der kennt die Lehre Jesu, der weiß, was der Lehrer ihnen beigebracht hat. Und jetzt kommt etwas Brutales. Es ist eine der brutalsten Aussagen der gesamten Heiligen Schrift. Er geht jetzt hin und erklärt es ihm, was es mit dem auf sich hat. Er sagt, du bist mein Jünger, folg du mir nach. Und er sagt, und jetzt lass die anderen, die keine Jünger sind, übersetzt heute, die nicht wiedergeboren sind, die geistlich tot sind, lass die ihre Toten, nämlich die geistlich Toten, die anderen begraben. Das ist natürlich vom Beispiel her radikal. Also viel radikaler kannst du einen Menschen nicht mehr packen, wie er hier seinen eigenen Jünger gepackt hat. Er sagt ihm was ganz Einfaches. Er sagt, in deinem Fall ist einfach so, du musst lernen, junger Bruder, junger Nachfolger, junger Jünger, du musst lernen, letztendlich, die geistlich Toten haben ihr System. Bei mir gilt das System nicht. Ich bin der Rabbi, ich bin der Didaskalos, ich bin der Lehrer, ich entscheide. Und wenn ich zum Johannes sage, folge mir nach, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, ihr müsst einfach die Zusammenhänge sehen. Johannes und der Jakobus, der Petrus, der Andreas, das waren Leute aus der Wirtschaft. Der See Genezareth war ein Wirtschaftsunternehmen. Es war Fischfangindustrie. Und ihr Vater oder die Väter, zumindest bei Johannes und Jakobus, der Zebedäus, es war ein Unternehmer. Und seine zwei Juniorchefs, die gleichzeitig auch wichtige Arbeiter waren, ihr müsst euch vorstellen, die hören der Herr Jesus reden, er sagt, folge mir nach, und die kündigen. Das ist uns gar nicht bewusst. Wir denken dem Heuer, die sind ihm mal nachgefolgt. Das ging nicht so einfach. Die waren im See Genezareth im Prozess drin. Die waren in ihrer Firma drin. Wisst ihr, das ist unter Umständen nur gelaufen, wenn die zwei Kerle dabei waren. Das kann sein, sein Vater Zebedäus hat plötzlich keine Gewinne mehr gemacht, weil er Angestellte hat holen müssen. Wisst ihr, ihr müsst einfach den Bibeltext kindlich einfältig lesen, dann seht ihr, da ist das ist normal. Der normale Mensch ist da eingebunden in Dinge. Und ihm sagt er, weißt du, also ich kann mir vorstellen, dass der Jesus seinem Herzen beigebracht hat, beim vollen Verständnis, du willst jetzt zur Beerdigung, aber damit willst du doch, vielleicht hat er sogar gewusst, dass sein Jünger hier der Form Genüge tun wollte. Es steht nicht drin. Aber es kann sein, der Jünger wollte einfach der Form Genüge tun. Er hat gesagt, es gehört zum Aufstand, dass ich jetzt da hingehe. Das kann ich mir vorstellen. Und der sagt zu ihm, weißt du, das man hat die geistlich Toten. Ist euch klar, wenn wir alle miteinander beginnen, der Jesus so zu fragen, welche Dinge sind bei dir wichtiger, wie das, was die geistlich Toten, die Welt tut, dann kommt Revolution. Also ihr merkt, er ist der Lehrer. Er hebt Anspruch auf mein Denken. Er gibt mir die Bedingungen vor und er erklärt sie. Das ist hier passiert. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Also für mich ist eindeutig, hier dieser Jünger ist ein Bild für die Wiedergeborenen. Und er sagt, du willst jetzt wohin gehen, wo die Nicht-Wiedergeborenen, das ist ihr Metier, wo die drin treiben. Aber geil, dass er mich richtig versteht, ich sage jetzt nicht, man darf nicht zur Beerdigung gehen. Das ist in keinster Weise gemeint, das war hier die Situation. Und es war nur der Haken im Herzen dieses Jüngers. Ich bin überzeugt, wenn 100 andere gefragt hätten, kann ich meinen Vater begraben, hätte er gesagt, ist okay. Bei Elisa zum Beispiel sagt der Elia, als er ihm den Mantel überwirft, wo er sagt, ich will mich verabschieden bei meinen Eltern, sagt er, ist okay. Nur komm wieder. Du hast einen Mantel, du musst wiederkommen. Aber er lässt es zu. Wisst ihr, das macht Gott nur an dem Punkt, wo mein Herz hängt. Ich bin überzeugt, wer andere 100 gekommen hätte gesagt, ich will zur Beerdigung, hätte gesagt, geht. Aber vielleicht nur, kommt wieder. Wisst ihr, und da ist mir etwas klar geworden an dem Text, dass es einfach eine Bedingung gibt und einen Preis der Nachfolge. Und du hast manchmal den Eindruck, die Gläubigen aus ihrer eigenen Schwäche heraus und auch aus ihrem eigenen Erleben, ihre eigenen Probleme heraus, und das man hat auch viele Leute, die führend sind im Reich Gottes. Ihr dürft doch nicht glauben, wenn da einer vorne steht und predigt und noch so gewaltig ist und alles wunderbar und so heilig aussieht. Wisst ihr, ich habe Erfahrung jetzt 44 Jahre im Reich Gottes. Ich habe gesehen, wenn man kratzt an dieser Fassade. Ich habe gesehen, wenn du hinter die Kulisse gehst, was passiert. Ich habe Leute gesehen, wunderbar. Wisst ihr, die sind der Verheiligkeit fast abgehoben vom Boden. Darf ich es mal so hart sagen? Dass wir erstarrt sind vor Ehrfurcht. Und da bin ich dummer Kerl gekommen und habe klingelt. Und die haben nicht gewusst, dass ich klingle. Die haben geklingelt. Und dann ging die Tür auf. Und da stand eine völlig andere Person vor mir. Eine Person, die gleichen Probleme hatte wie wir. Eine Person, die völlig frustriert war. Eine Person, die nicht Halleluja geschrien hat, sondern die nicht mehr gewusst hat, was sie tun soll. Das war für mich zuerst ein Schock. Heute ist eine große Beruhigung. Wisst ihr, alle haben die gleichen Bedingungen. Und da gehört etwas dazu. Ihr dürft euch nie täuschen lassen vom Äußeren. Ihr dürft euch nicht täuschen lassen vom Schein. Ihr dürft euch nicht täuschen lassen von den Worten. Man geht hier in die Falle. Ihr müsst alles hinterfragen hier geistlich. Der Herr ist es. Er ist der Lehrer, der anzeigt. Und er gibt die Bedingungen. Und es gibt einen Preis der Nachfolge. Wisst ihr, ich finde es 100-mal schlimmer, wenn so ein System, das falsch ist, wenn man der Herr Jesus ausschellt, jahrelang läuft. Das ist viel schlimmer. Und es bricht dann zusammen. Und dann sagen die Leute, wie ist das gegangen? Ein führender Evangelist, blühende Ehe, blühende Kinder, 6 Kinder. Plötzlich haut er mit einem anderen Weib ab. Entschuldigung, wenn ich mal so brutal sage. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die es auch wussten. Keiner versteht es. Ich verstehe es. Wisst ihr warum? Es war genau das, was bei denen zwei war. Du musst deine Probleme vor ihm ausräumen. Da brauchst du nicht mal einen Menschen dazu. Du musst mit ihm klären, letztendlich, was es mit den Toten begraben auf sich hat, das kann bei dir was völlig anderes und bei mir auch sein. Du musst mit ihm klären, wo ist der Punkt, wo ich von meinem Charakter her gar nicht anders kann. Und dann müssen wir zu meinem Jesus gehen und sagen, du, der Herr, der Herrin, der König der Könige, du, der lebt Christi, steuerst, du hast mir alles perfekt gegeben, dass ich dir trotzdem dienen kann. Ich habe den Geist der Sohnschaft, jetzt, du hast Mitleid auch mit mir, wenn ich hier Schwäche habe, hilf mir. Wisst ihr, wenn man das nicht macht, dann bauen wir, ich sage es mal ganz ungeschützt, ohne es zu wollen, ich sage nicht, dass das willentlich ist, bauen wir eine Heuchelei auf. Ich habe jetzt wieder einen Seelsorgefall. Scheint gar kein Seelsorgefall. Das sagt mir jemand, ich habe es dem Bruder gesagt und er tut nichts. Der gleich zu mir kommen können und sagen, tut er was? Hätte ich gesagt, nee, der wird nie was tun. Das ist genau sein Fuchs. Ihr begreift, das ist sein Nest. Das ist seine Beerdigung. Das ist ein Mann, der wunderbar ist, salbungsvoll. Wenn du ihn siehst, glaubst du, er ist der Heiligste der Heiligen. Er kann nicht handeln. Er hat hier ein Nest, über das er nicht rum kann. Er kann nicht. Und jetzt schädigt er andere Gläubige, weil er nicht handelt. Die Schwester, die ist fast durchtreten, sagt, man muss mir helfen. Ich war nicht so brutal, dass ich zurück gesagt habe, kannst du gleich aufhören. Es wird nicht funktionieren. Ich habe es jetzt eher so gesteuert, dass sie vielleicht zu einem anderen Verantwortlichen geht. Vielleicht tut es der. Wisst ihr, das ist viel schlimmer, als wenn jemand hinsteht vor der Gemeinde und sein, ich sag mal, ein Edelstein seiner Krone und ein Stück von seinem Heiligenschein zeigt, dass er dreckig ist und ganz einfach sagt, Geschwister, guck mal her, mir hat Gott die Gabe gegeben. Ich darf, will ich Gott ganz dienen. Aber es gibt Dinge, die kann ich einfach nicht. Ich kann es nicht. Brüder, jetzt müsst ihr, so wie der Herr sich meiner erbarmt hat, euch meiner erbarmen und das, was ich nicht kann, für mich tun. Mann, wer hat das Rückgrat? Ich kenne kaum einen von den führenden Leuten, der das Rückgrat hat, sich so zu demaskieren. Zu meiner Schwester auf der Freizeit sagen, ich kenne die Schwester, ich weiß, die führenden Leute und Gemeinde, die ist vor mich hingestanden, ich habe sowas selber gesehen. Sagt, weißt du, was der wichtigste Satz auf der Freizeit war? Und dann sagt sie etwas. Sie sagt, wo du sagst, dass du das Heuchlerische nicht mehr erträgst. Und ich weiß, was sie gemeint hat. Wisst ihr, wir dürfen keine fromme Schau machen. Wir dürfen kein frommes Theater spielen. Der Preis der Nachfolge ist, dass man ganz offen zugibt, ich brauche eine Grube wie ein Fuchs. Der Preis der Nachfolge ist, ich brauche ein Nest. Der Preis der Nachfolge heißt, ich kann nicht anders, als dass ich meine Beerdigung besuche. Und dass man dann sagt, und wenn das hindert, im gesamten Ablauf, im Reiche Gottes, dann bitte ich, Brüder, setz mich da ein, wo meine Gabe ist, wo ich vollständig funktioniere. Und an dem Punkt, wo ich schwach bin, da bin ich halt schwach. Wisst ihr, dann kommt immer die Heuchelei, dass man der andere vorspielt, da bin ich auch stark. So kommen die Großen zu Fall. Ich habe sie fallen sehen. Nicht ein. Ich habe sie fallen sehen. An dem Punkt. Einmal nicht. Brutal. Der ist hingegangen und hat mir als ganz junger Bürschlein, an dem er so hochguckt hat, ist er hingegangen, hat mir von seinem Herz die Dinge gezeigt. Ich habe dann eine Entscheidung gefällt. Nachdem er sich so vor mir gedemütigt hat, vor so einem Anfänger, hat der Herr mir durch den Heiligen Geist was klar gemacht. Von dem, was dir dieser Mann geoffenbart hat, wird bis ins Grab nichts über deine Lippen kommen. Aber der Mann hatte einen ganz extremen Schwachpunkt. Aber der war ehrlich. Er ist an dem Punkt nicht zu Fall gekommen. Er hat Ärger gehabt, ohne Ende. Er war nicht zu Fall gekommen. Wisst ihr, und das ist das, was ich glaube, dass der Herr Jesus uns auch hier sagen will. Er sagt, wir müssen ehrlich sein. Wir müssen ihm unsere Schwäche nicht bringen. Zuerst müssen wir ihn bitten, dass er uns unsere Schwäche zeigt. Dann müssen wir ihm das auf den Altar legen, dass er unsere Schwäche beurteilen kann. Und dann müssen wir fragen, was willst du, dass ich tun soll? Dann legen wir uns ihm auf den Altar und sagen, was willst du, dass ich tun soll? Und dann musst du zu unter Umständen sagen, wenn du ein großer Redner sein sollst, jetzt mal, ich sag's mal in dem Bereich, wo ich mich normal bewege, wo die Verkündigungen und so sind, und da ist irgendwas und du weißt genau, das ist meine Schwäche, dann musst du sagen, Brüder, es tut mir leid, ich kann nicht. Das kriegt keiner über die Lippe. Ich habe das gelernt. Mir hat es beigebracht. Ich bin kein Evangelist. Bei mir sind Leute zum Glauben gekommen, ich weiß das, die haben das hinterher bezeugt, durch Verkündigung, das ist der Herr, wo wirkt. Aber ich bin kein Evangelist. Wenn heute jemand mir anruft und sagt, man hat viele tendenzmäßig eher die Gemeinde, jetzt Russlanddeutsche, wo einfach andere Philosophie haben, kannst du zu uns kommen und uns Evangelisation halten? Sag ich, nein. Ja, wieso nicht? Ich sage, ich kann es nicht. Ich bin ein Lehrer und kein Evangelist. Das hat mir mal der Herr beigebracht. Man hat mich als ganz junger Kerl gebeten, eine Jugendevangelisation zu halten. Ich kann euch sogar den Namen nur von der Sängerin sagen. Weil die war so kaputt, die ist mir sofort aufgefallen. Also ich sage mal vorsichtig, heute würde ich sagen, das ist ja nicht echt. Wieso sind mir Leute aufgefallen, die hier mitgewirkt haben? Das war eine ganz schwierige Sache. Und bei der Evangelisation habe ich glühend, voll Begeisterung, denen evangelisiert. Dann kommt ein Bruder zu mir und lacht sich halb tot. Nur weil beleidigt. Und sagt zu mir, Brüderchen, ich höre es noch, Brüderchen. Und er lacht, gell, er mir ausgelacht. Und sagt, du bist doch kein Evangelist. Er sagt, du hast doch eine Lehrgabe. Der hat mir das gesagt, aber das hat mich überhaupt nicht getröstet. Der hat mir gesagt, das, was du jetzt gemacht hast öffentlich, war nix. Hat er gesagt. Dass er nur gesagt hat, du hast eine Lehrgabe, hat er ja recht. Das hat keine Rolle mehr gespielt. Am Anfang. Dann bin ich heim und habe was gemacht, was man ja normal nicht macht. Ich habe meine eigene Verkündigung nochmals angehört. Und je länger ich mir das angehört habe, habe ich gelacht. Dann habe ich gesagt, Mann, der hat ja recht. Der ist ja ehrlich. Der hat ja recht. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Statt die Leute zu evangelisieren und sie mit der Sünde zu packen, habe ich ihnen lehrmäßig erklärt, was Sünde ist und wie man sich bekehrt. Das ist nicht falsch. Aber so evangelisiert man nicht. Der hat klipp und klar gesagt, genauso werden mal der Straßeinsatz gemacht hat. Dann habe ich deine Leitung gemacht. Wisst ihr, was ich denn gemacht habe? Heute muss ich sagen, ich lang mir das Hirn. Habe ich in der Römer 7. Habe ich in der Römer 7 ausgelegt. Könnt ihr euch das vorstellen? Der andere Bruder, der dabei war, dann grinst. Dann hat er so durch die Blume, hat er mir beigebracht. Und der andere, naja, wir gehen jetzt evangelisieren. Römer 7 ist wohl nicht. Aber du musst das begreifen. Wisst ihr, wir müssen ehrlich sein vor Gott und Menschen. Wir müssen einfach sagen, ich kann es nicht. Was fällt mir für ein Stein aus der Krone, wenn ich ehrlich zugebe, das kann ich nicht. Und sage, es muss ein anderer Bruder machen oder eine andere Schwester. Wisst ihr, das ist das. Wenn man die Nester verdeckt und seine Schwachstelle und die im Herr Jesus nicht offenbart, oder noch viel schlimmer, gar nicht so ehrlich zu ihm kommt, dass er mir die zeigen kann. Ich sage ganz ausdrücklich, es gibt Gläubige, Männer wie Frauen, die das gar nicht wissen. Die haben gar keine Ahnung, dass da Bombe tickt. Die wissen das nicht. Das ist auch der Grund, warum man so Bibelstunde macht, um sowas einmal auf den Tisch zu legen. Das ist ja kein schönes Thema. Aber das ist in dem Text, um das geht's. Wisst ihr? Und wenn er mir das alles offenbart, dann kann ich ehrlich sein. Und dann ist auch wichtig, dass ich mir bewusst bin, auf dieser Basis muss ich dann den Preis bezahlen der Nachfolge. Und wenn das jemand tut, garantiere ich dir, da gibt es keinen Knall nach 30 Jahren, dass dann nach 30 Jahren umfällt und weggeht oder irgendeinen Zirkus macht. Passiert nichts. Der kann schwächer werden, der kann Dummheit machen, aber er wird nicht weggeschossen. Es hat ganz viel mit unserem Herzen zu tun. Und vergesst nie Johannes 2,25. Der Einzige, der Allereinzigste, der mein Herz kennt, ist der Herr Jesus. Ich kenne mein Herz nicht. Kennt ihr euer Herz? Ich kann euch meine Lieblingsdinge sagen, ich kann euch meine Schwäche sagen, ich kann euch meine Macke sagen, die kenne ich alle. Aber ich kenne mein Herz nicht im letzten Winkel. Ich habe die Tür nicht gefunden, wie man da reingeht, bis heute. Ich kann euch beruhigen, die Tür gibt's gar nicht, ich komme gar nicht rein. Der Einzige, der da reinkommt, ist der Jesus selber. Also muss ich mich ihm, wisst ihr, das hat mit Hingabe zu tun, ich muss mich ihm auf den Altar legen und sagen, Herr, hier bin ich. Und er wird es mir nur so zeigen, wie ich es vertrage. 1. Korinther 10, 13. Da braucht ihr gar keine Angst haben. Wenn er mir alles sofort zeigen würde, würde jeder kollabieren. Macht er nicht. Er macht es schön seelsorgerlich. Er verpackt es wie bei dem und sagt nicht, du bist ein bequemer Mensch, sondern er sagt, weißt du, die Vögelein haben so schöne Nester. Ich glaube, der hat begriffen. Weißt du, jetzt kommen wir zu dem Preis der Nachfolge, den ich dann halt auf der Basis zahlen muss. Aber das, was ich kann, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das, was ich kann, was ich charakterlich kann, von meiner Berufung her kann, was Gott mir gegeben hat, da gibt's keine Ausrede. Da kann ich nicht sagen, oh, mach du. Da gilt nichts. Da gilt Lukas 9, 61 und Folgeverse. Und zwar, wir müssen einfach etwas sehen. Da sagt der Jesus, es sprach euch ein anderer, ich will dir nachfolgen. Zuvor erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Das ist das gleiche Geschehen wie bei Elisa. Da hat's Gott erlaubt. Das ist für mich eine Lehre. Dem einen erlaubt er es, dem anderen erlaubt er es nicht. Dem erlaubt er es nicht. Und jetzt sagt er etwas. Jesus sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Der hatte die Macke, dass er, selbst wenn er jetzt gedient hätte, wenn es funktioniert hätte, das ist so der Charaktertyp, wenn es funktioniert, ist der Feuer und Flamme, bezeugt der Herr Jesus, alles wunderbar. Wenn es schlecht geht, das ist das der Typ, der sagt, ah, da war es ja besser, wo ich nicht gläubig war. Kennt ihr die Töne von den Gläubigen? Er blickt zurück. Dann sagt der Jesus, du musst den Preis bezahlen. Wenn du mir dienst, dann musst du wissen, du darfst nicht zurückblicken. Das ist der Punkt, wo dieser Mensch zum Herr Jesus muss, ihm alles auf den Altar legen muss und sagen, Herr, reinige mich mit deinem Blut, geh hin und wirk durch das Gekreuzigtsein mit dir, durch das vollkommene Opfer, dass ich von dem frei werde. Ich will das nicht mehr. Wisst ihr? Er sagt, das ist der Preis. Wenn du Matthäus 10, 38 nimmst, wisst ihr, die ganze Evangelien sind voll von solchen Beispielen. Ich habe jetzt nur ganz, ganz wenig rausgegriffen. Ihr könnt die ganze Bibel, wenn ihr sie so lest, wie wir jetzt gerade Bibel lesen, dann seht ihr plötzlich Dinge, da musst du sagen, dann ist das seelsorgerlichste Buch, das es überhaupt auf der Welt gibt. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben, da steht Psyche, also sein Seelenleben, findet, der wird es verlieren. Wer sein Seelenleben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Vorher sagt er, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer die Kinder mehr liebt als mich, da steht Phileo, das heißt mit seelischer Liebe, der ist mein nicht wert. Übrigens ist es interessant, wir haben das auch studiert jetzt auf der Freizeit. Gott der Vater sagt, letztendlich, ich soll Herr Jesus mit seelischer Liebe lieben, dann wird er mich mit seelischer Liebe lieben. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist Bombe. Ich habe es immer überlesen. Da steht überall Phileo. Aber ich soll nicht meine Kinder mit seelischer Liebe lieben, im Sinne von, dass ich sie mehr liebe als der Herr Jesus. Wisst ihr, ich darf meine Kinder lieben, für sie sorgen, genauso meine Familie, alles, aber der Jesus ist Nummer eins, muss klar sein. Und jetzt sagt er etwas, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt. Jetzt sind die Gläubigen gekommen und haben hier eine Lehre gebastelt, die durch alle Kreise fast durchgeht. Und das ist eine der raffiniertesten Irrlehren, die es überhaupt gibt. Und das ist eine der größten Falle, die es überhaupt gibt im Reiche Gottes. Sie haben nämlich den Leuten eingeredet, sein Kreuz auf sich zu nehmen, heißt seine Last, das, was man eine Belastung hat, seine Krankheit, seine finanzielle Situation, sein Ärger im Beruf, alle diese Dinge, sein Ärger in der Familie, sein Ärger in der Ehe, geduldig, wie wenn man das Kreuz genagelt wäre, zu tragen. Ich lasse mich gern berichtigen. Wenn ihr mir eine Bibelstelle bringt, die genau das sagt, nehme ich es an. Aber ihr habt ein Problem. Es gibt keine. Gar keine. Sondern ist was völlig anderes gemeint. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt. Römer 6, 6 und 11, ich lese es. Wisst ihr, geht doch mal hin, wenn jemand sagt, oh, guck her, der Bruder ist jetzt krank, wie der sein Kreuz trägt. Geht mal zu ihm hin und sagt, wunderbar, zeig mir mal die Bibelstelle, wie dass ich es nur nachlesen kann. Er hat ja keine. Römer 6, 6 und 11. Wir wissen dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr als Sklaven dienen. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Wisst ihr, was das heißt? Natürlich kann man das Kreuz auf sich nehmen müssen in einer Krankheit. Indem ich nämlich das Kreuz nehme und annehme, dass der Hader wegen meiner Krankheit weggeht. Die Bibel meint immer, gekreuzigt mit Christus, ich schalte mich aus, dass ich letztendlich nicht von meinem Charakter, von meiner Sünde, von meiner Nester, von meinem Fuchsbau, von dem überrollt werde. Ich nehme an, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Dann nehme ich an, dass kein Hader da ist. Das heißt, ich sage, ein Toter ist nicht in der Lage zu hadern. Ich bin mit Christus gekreuzigt, also kann ich nicht hadern. Das ist gemeint. Und nicht zu sagen, oh, jetzt muss ich halt leiden. Wisst ihr, da geht's um was anderes. Das Kreuz stellt immer mich aus. Das Kreuz stellt meine Sünde aus. Das kann mit Krankheit zu tun haben. Wisst ihr, dass wir, ich sag's jetzt mal hart, die Kinder aus der Schule laufen, dass ihre Ehe, der Ehemann davonläuft, dass mein Chef mich abschießt, zu Unrecht, völlig zu Unrecht. Wisst ihr, dass ich dann zu meinem Jesus gehe, mich für mit Christus gekreuzigt halte und das Kreuz auf mich nehme und sage, Herr, keine Bitterkeit gegen diese Leute. Wir haben auf der Freizeit diskutiert, das war für mich ein wichtiger Aspekt, wo es darum ging, letztendlich, wo Leute verbittert sind und dann ihre Kinder quälen wegen dieser Verbitterung. Wenn die Person das Kreuz auf sich nehmen würde, dann wird sie frei werden und wird ihre Kinder nicht mehr quälen. Das ist gemeint. Das ist der Preis der Nachfolge. Man kann dem Herrn Jesus nicht nachfolgen, ohne dass man das Kreuz Jesu Christi für sich persönlich als der Normalzustand wirklich annimmt. Er sagt doch hier klipp und klar, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, da steht doch nicht, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt in der Krankheit. Wer nicht sein Kreuz auf mich nimmt im Leiden. Er sagt ja in der Nachfolge. Das hat mit der Nachfolge zu tun. Wir sind heimgekommen von der Freizeit, es war wunderschön, aber ich wäre ja kein Narr, ich habe schon gewusst, es kommt irgendwas. Aber was da für Hämmer gekommen sind, der hat selbst mich gelupft. Und da gehört schon einiges dazu. Was mache ich jetzt? Jetzt kommt's Kreuz. Herr, ja, ist halt so. Da passieren dann tolle Dinge, dass jemand mir wunderbare Spruchkärtlein gibt, sich bei mir bedankt. Einen Tag später kriegt er einen Anruf, wo dasjenige sich böse, wirklich böse über mich beschwert. Schon wunderbar, oder? Was machst du jetzt? Soll ich sagen, was ich mit meinem Charakter mache? Im Zweifelsfall mit sowas. Ich sag's euch nicht. Ihr wisst ja. Aber wisst, da musst du jetzt hingehen und sagen, Herr, ich bin mit dir gekreuzigt. Ein Toter kann sich nicht ärgern. Ein Toter kann nicht enttäuscht sein von den Frommen. Ein Toter sagt, der Hund bellt, die Karawane weint, zieht weiter. Das ist die richtige Haltung. Du musst weitergehen und wenn dich einer ankläfft oder beißt, selbst wenn er dich beißt, spielt keine Rolle. Du hast nur den Auftrag, Nachfolge, Kreuz mit Nachfolge zu tun, dem Lamme zu folgen, wohin es geht. Und dazu brauchst du das Kreuz, dass das Sperrfeuer ausgeschaltet wird. Das ist Nachfolge. Galater 6,14, jetzt kommt der nächste Punkt. Der hat jetzt eine ganz andere Ebene. Da geht es nicht darum, dass dir jemand Übles tut, dass dich jemand ärgert, dass du über etwas nicht hinwegkommst. Das ist jetzt eine ganz, ganz, ganz andere Ebene. Galater 6,14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und dann bringt er interessanterweise danach nicht Lauheit, nicht Weltseligkeit, sondern er bringt die Praxis der Beschneidung. Eine fromme Praxis, die hier eine Riesenrolle bei den Galater gespielt hat. Er sagt praktisch, das ist fromme Welt. Damit sagt die Bibel ganz klar, das Kreuz schält dich aus. In dem Moment, wie du annimmst, dass du mit Christus gekreuzigt bist, kannst du die Welt nicht mehr lieb haben. Darum steht der 1. Johannes 2,15, du sollst die Welt nicht lieb haben. Natürlich zieht sie, aber du kannst sie nicht wirklich lieb haben. Es kann nicht zum Prozess des Liebhabens kommen. Das nächste ist, wenn du wirklich mit Christus gekreuzigt bist, dann können die frommen Praktiken, die nicht stimmen, dich auch nicht mehr vereinnahmen. Wisst ihr, wen wundert es mir, wie der Strick hab? Ich zum Glück nicht. Ich habe mich lasst in Ruhe, da bin ich dankbar. Es gab wieder Streit beim Weihnachtsbaum. Die Leute machen es dann elegant, wenn sie wohl merken, dass sie mich da nicht so benutzen können. Dann bringt gerne zum Eimer ihre Traktate. Ich habe jetzt Traktat gekriegt von dem, der für den Weihnachtsbaum ist, und habe ich Traktat gekriegt von dem, der gegen den Weihnachtsbaum ist. Wunderbar, und dann klagt noch ein Englisch da, und ich denke, naja, da muss ich ja zuerst lesen können, was da steht. Der war dagegen, es war wunderbar. Wisst ihr, alles sagerhaft. Du darfst, wenn du nachfolgst, dich nicht durch die frommen Praktiken der Gläubigen, ob die richtig oder falsch sind, und durch Dinge, die keine Rolle spielen, aufhalten lassen. Du musst frei sein. Du wirst aber nur frei in der Nachfolge durchs Kreuz. Das geht nicht. Wenn du das nicht machst, kriegst du ein Problem. Und zwar, du kriegst ein Problem, dass der Teufel dann anfängt, weil er weiß, dass du hier eine Schwäche hast, du hast hier ein Nest, wo der Herr Jesus nicht geregelt hat, dann geht er hin und schießt dir dauernd hier Pfeile rein. Übersetzt ist Deutsche, der schickt dir dauernd Leute, wo du mit dem konfrontiert wirst. Ist mir mal aufgefallen. Ich habe gesagt, warum kommt er immer zu mir? Ist doch klar, es war meine Schwachstelle. In dem Moment, wie ich die Schwachstelle nicht mehr habe, kommen die alle nicht mehr. Die kommen nicht mehr. Chef war weg. Und ich denke einfach, es ist ganz wichtig, dass man sagt, Herr, ich nehme das Kreuz auf mich, das wahre Nachfolge. Dadurch bin ich tot für das Weltliche, aber tot für das Frömmelige, für das falsche Fromme. Ich will nur das, jetzt kommen wir zum Anfang von unserem Text, was du, der Lehrer, der Rabbi, der Didaskalos, mir sagt. Du gibst die Bedingungen vor. Und dort, wo das kollidiert mit meiner eigenen Vorstellung, mit meinem eigenen Herz, mit meiner Umgebung, auch mit Leuten, wo ich geistlich zusammenarbeite, dann nehme ich das Kreuz in Anspruch, dass ich frei davon bin. Wisst ihr, ich sage es mal so, man darf das nicht unterschätzen. Es ist brutaler in der Praxis, als man denkt. Das kostet einen ganz schönen Preis. Ich lese uns nochmal Matthäus 16, 24. Das gehört da auch dazu. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dann kommt wieder das mit Leben, Seelenleben und so. Wisst ihr, das Ganze spielt sich in meiner Seele ab. Und er sagt, du musst dich selbst verleugnen. Ja, wie kann ich mich selbst verleugnen? Ich gucke in den Spiegel, das bin ich doch, oder? Wisst ihr, was würdet ihr denken, wenn ich jetzt plötzlich hier sitzen würde nicht mehr der Karl Hermann sein, Feuerkopf, sondern würde ich euch jetzt nur noch salbungsvoll lieb reden. Würdet ihr glauben, dass ich jetzt die totale Fülle des Heiligen Geistes habe oder dass ich ein Heuchler bin? Was würdet ihr denken? Naja, bei der Wiedergeburt geht der Charakter nicht weg. Er heiligt ihn, aber geht nicht weg. Der kann gemäßigt werden, der kann in gute Bahnen gehen, aber der verändert sich nicht. Aber wenn du einen Bruder hast, immer zurückhalten, normal, still war, und plötzlich fängt er beim Reden laut zu werden, fast zu schreien, was würdest du denken? Ihr versteht, ich muss mich selber verleugnen. Ich muss sagen, meine Schwachstelle bringe ich dir. Ich nehme das Kreuz dafür in Anspruch. Das ist das Kreuz auf sich nehmen. Und er sagt, so folgt man nach. Und so kannst du ihm dann auch nachfolgen in den extremsten Situationen. Galater 2, 20 zeigt das auch nochmal. Wo man ganz nüchtern sachlich eine Aussage hat, die eigentlich gigantisch ist. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das passiert in der Sekunde der Wiedergeburt. Und nun lebe ich, Ich und du, wir leben, das ist ja keine Frage. Aber nicht mehr lebe ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt erklärt er's. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wisst ihr, manche haben auch die Meinung, ich habe mit meinem Bruder jetzt rumdiskutiert, aber er ist ein Mann, von dem habe ich Hoffnung. Er sagt, die Wiedergeburt ist so gewaltig, wenn ich die Wiedergeburt erlebt habe, sündige ich nicht mehr. Er sagt, da sündigt einer, nicht wiedergeboren. Was steht hier? Da steht doch gerade das Gegenteil. Er sagt praktisch, du musst es im Glauben tun, sagt Galater. Du lebst es im Glauben. Ich muss im Glauben annehmen, dass das Blut mich reinigt. Ich muss im Glauben annehmen, dass, und das ist ganz wichtig, ich mit Christus gekreuzigt bin. Ich muss meine Sündenatur brechen durch Glaube. Das ist Glaube. Ich kann das, weil ich den Geist des Glaubens habe. Das ist Nachfolge. Und das ist Selbstverleugnen. Naja, ich würde mir manchmal wünschen, aber im Charakter, wie ich einer bin, dass Gott eine Glocke eingebaut hätte. So, wisst ihr, es gibt ja so Navis, wenn du auf einen Blitzer zufährst, dann bimmelt der. Dass kurz bevor irgend sowas kommt, mir der Teufel eine Falle stellt, das Glöcklein bimmelt, das würde ich mir wünschen. Aber das Problem ist doch ganz einfach, das ist nicht so. Also müssen wir lernen, zu mir Jesus zu gehen und sagen, Herr, wo sind meine Schwachstellen? Und dann müssen wir lernen, für die Schwachstelle das Kreuz in Anspruch zu nehmen. Das ist ein Prozess. Nennt die Bibel Heiligung übrigens. Wir verstehen unter Heiligung oft was ganz anderes. Das ist ein Prozess der Heiligung. Und Lukas 9, 23 bis 26. Und ich denke, das ist auch das Geheimnis. Er sprach aber zu allen. Allen, keiner in unserer Mitte ist, der das nicht braucht. Wenn jemand mir nachkommen will, das steht nicht nachfolgen. Die Bibel unterscheidet absolut zwei Wörter. Nachfolge heißt, dass ich nachfolge, akoluteo, ich folge nach. Und das Nachkommen hat eine Konstruktion, das heißt opisomu, mir nach. Das heißt, bevor es zur echten Nachfolge kommt, bereits wenn man anfängt, ihm nachzufolgen, so verleugne er sich selbst, haben wir gesehen, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das heißt, ich muss diesen Prozess täglich tun. Wenn ich morgen früh aufwache, dann ist das, was ich heute getan habe im Glauben, aber das gekreuzigt sei mit Christus, was ich im Glauben angenommen habe, ist weg. Jetzt kommt der neue Kampf. Teufel weiß das. Ich bin nur angeschlagen. Heute Abend, bevor wir gegangen sind, geht im Bad das Licht kaputt. Naja, ich bin zwar technisch eine Pfeife, aber ich denke, das Licht kriegst du ja wenigstens noch, die Neonröhre, die kriegst du noch ausgewechselt. Wisst ihr, da habe ich den Verschluss nicht aufgekriegt. Na, ich merke, trotz Hocker bin ich wohl ein bisschen zu klein. Jetzt kannst du anfangen und sagen, Herr, warum bin ich so klein? Ich kann nicht einmal eine Lampe runtermachen. So ist der Mensch. Wieso kriege ich das nicht auf? Das letzte Mal habe ich es aufgekriegt. So ist der Mensch. Dann stehe ich davor, wieso bin ich technisch so unbegabt? Jetzt weiß ich nicht, ist der Starter oder ist die Röhre? Dann muss ich neue Röhre hoch einsetzen, tut es widrig. Tue ich neue Starter rein, tut es widrig. Ja, was ist jetzt? Begreift er? Der Teufel weiß das, wo deine Nester sind und deine Fuchsbau. Und da schießt er dir die Pfeile rein. Wenn du nicht hingehst und dich mit Christus als für gekreuzigt hältst und ihm letztendlich zu Füßen liegst, dass er dir zeigen kann, da ist deine Schwachstelle. Wisst ihr, was richtig ist in so einem Fall? Oh, du liebes Licht, rutsch mir der Buckel runter. Das wäre richtig. Versteht ihr? Entschuldigung, wie soll ich mal so sagen? Oh, du liebes Licht. Das ist nämlich noch ein Alibert, das ist auch ein Licht, kann ich auch ein Licht machen. Dann sage ich, dann ist halt heute Alibert dran. Morgen früh kommst du dran. Wenn ich merke, dass mich das belastet in meinem geistlichen, menschlichen Leben, dann gehe ich zum Telefon, rufe den Elektriker und sage, kommen Sie mal, bringen Sie gleich mal eine neue Lampe mit, das könnte was kaputt sein. Ihr versteht den Unterschied. Ich habe Schwachstellen. Wenn der Jesus die mir zeigt, kann ich das aushebeln. Bloß wir sind alle so emotionale Menschen, das ist in unserer Seele drin, dass wir es oft erst merken, wenn wir schon bis zum Hals drinstecken. Gehen wir aber zu ihm, der uns genau kennt, und sagen, Herr, zeig mir meine Schwachstelle. Hilf mir, mich für das mit dir gekreuzigt zu halten. Hilf mir, dass ich hier dir wirklich nachfolge, geistlich wandle. Passiert gar nichts. Wisst ihr? Und ich möchte euch zum Schluss bloß nur eine Kleinigkeit zeigen. Ein Mensch, der das gemacht hat, ist der Paulus. Ich lese euch nur ein paar Stücke ohne Kommentar aus 2. Korinther 4 ab Vers 7 und 2. Korinther 6 ab Vers, in dem Fall 2. Er sagt, wir haben alle diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Und erklärt er, wir haben denselben Geist des Glaubens, Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern auch wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Krankheit. Schwäche. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Kapitel 6 ist die tiefere Auslegung. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird. Ihr begreift? Der Dienst des Schriftgelehrten wäre verlästert worden. Ihr begreift? Wegen seiner Macke. Hier, wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und Linken, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die durch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Gibt es irgendwas, was da nicht funktioniert? Aber es geht bei uns gar nichts. Er, der Jesus, muss in meinem Herzen die Dinge, die mir selber nicht bewusst sind, in mein Bewusstsein bringen. Und dann muss ich geistlich mich ihm so auf den Altar legen, dass er das alles regeln kann. Bei Paulus war das der Fall und darum ist das rausgekommen. Wäre es nicht schön, wenn das bei uns rauskommt? Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir für den Gnadetag. Nur du allein bist es, der unsere Herzen kennt. Du kennst den letzten Winkel unseres Herzens. Du allein weißt, dass wenn wir beginnen, dir im Fleische nachzufolgen, dass wir scheitern werden. Gib einfach Gnade, dass du unsere Herzen so durchleuchten kannst, wie bei diesem Schriftgelehrten, wie bei diesem Jünger, und uns zeigen kannst, hier ist deine Schwäche. Dass wir dann vor ganzem Herzen uns auf dein vergossenes Blut, das das alles reinmacht, verlasset und von ganzem Herzen drauf verlasset, dass dein vollkommenes Opfer, dass wir mit dir gekreuzigt sind, diese Dinge ausschält und dass wir lernen, dir dem Lamme zu folgen, wirklich eine Nachfolge, wo du der Sagende bist, wo wir deine Bedingungen annehmen, du allein der Lehrer bist, du allein der bist, der alles erklärt und dass wir dir dem Lamme so folgen, wohin du gehst. Gib uns einfach Gnade. Das betrifft den Grundsatz unseres Lebens, den Grundsatz unserer Nachfolge. Und wir werden hier wohl auch nie fertig, bis wir in die Ewigkeit bei dir sind. Gib uns einfach Gnade. Jetzt in diesem neuen Jahr öffne unsere Augen, die Augen unseres Herzens, erleuchte uns doch der Heilige Geist und hilf uns, dass du in unserem Herzen das Ziel erreichst, das du dir vorgenommen hast. Das möge geschehen zu deiner Verherrlichung. Amen.